eso. Damen und Herren, schönen guten Abend hier im Kepler Salon. Ich darf kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten, so ungefähr bis um neun. Freue mich, dass so viele gekommen sind heute zu unserem Thema. Es geht um den Unwohlfahrtsstaat. Es geht darum, können wir uns unsere Systeme, unsere Pensionen etc., unseren Wohlfahrtsstaat noch leisten. Dazu haben wir einen fantastischen Gast, der in dieser Causa profund recherchiert hat, da es sich um einen Kollegen handelt, einen Journalisten. Peter Rabl, herzlich willkommen bei uns. Danke. Kurz vorweg noch, sehr geehrte Damen und Herren, Kepler Salon, Sie wissen das, wir sind abhängig von Sponsoren und von Spenden. Der Verein der Freunde des Kepler Salons ist heute wieder auch hier und wirbt um Mitglieder. Er hat heute im hinteren Bereich an der Bar auch einen Informationsstand. Bitte schauen Sie nach der Veranstaltung nach hinten, informieren Sie sich. Die haben auch ganz tolle Sachen, ich habe jetzt gerade nichts eingesteckt, aber Bierplatteln in einem aufregenden Design nach Escher. Schauen Sie sich das an, wirklich hervorragend. Mein Name ist Klaus Buttinger, Oberösterreichische Nachrichten. Brauche mich, glaube ich, hier auch nicht vorzustellen. Genauso wenig wie Peter Rabl, ich sage es trotzdem natürlich. Sie kennen ihn vom ORF, vom Club 2. Sie kennen ihn als Chefredakteur, Herausgeber, vom Kurier, vom Profil. Es ist eine riesige, die schönste Liste, die es im österreichischen Journalismus so gibt. Oder eine der schönsten, sagen wir mal so. Er ist auch noch gelegentlich auf Puls 4 zu sehen. Ansonsten tut er sich jetzt hervor als Autor und das Buch, das er geschrieben hat, heißt Der Unwohlfahrtsstaat. Es gibt es übrigens heute beim Büchertisch auch hinten zu erwerben. Und um diesen Unwohlfahrtsstaat geht es heute. Können wir uns die Systeme noch leisten? Peter Rabl, bitte um Ihren Input und dann gehen wir in die Diskussion. Bitte warten, bis Sie das Mikrofon von unseren bezaubernden Assistentinnen gereicht bekommen, sonst kriegen wir das nämlich nicht aufgezeichnet für unsere Homepage. Und damit Feuer frei, Herr Rabl.
Dankeschön, danke für die Einladung, danke dafür, dass Sie so zahlreich gekommen sind, danke für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen, habe gehört, dass das ein sehr diskussionsfreudiger Kreis hier ist und steuere mal ein paar Eckpunkte zum Thema ein. Österreich ist ein wohl ausgebauter Wohlfahrtsstaat und das ist auch gut so. Nur ein paar Zahlen. Die Sozialausgaben des Gesamtstaates, also Bund, Länder und Sozialversicherungen, betragen rund 88 Milliarden. Das ist mehr als die Hälfte dessen, was der Gesamtstaat ausgibt. Hört man mich nicht? Bitte was? Soll ich ihn einbeißen?
Das Mikrofon ein bisschen näher.
So? So?
Ja, besser.
Ja.
Deutlich, wunderbar.
Na, ich will ja gehört werden. 88 Milliarden, das ist mehr als die Hälfte der 160 Milliarden, die der Gesamtstaat ausgibt. Und das sind umgerechnet pro Kopf der Bevölkerung 10.000 Euro Sozialausgaben. 40% der Haushaltseinkommen in Österreich sind Sozialtransfers, gegenüber dem Durchschnitt in der OECD von 22%. Wir sind also ein sehr großzügiger Sozialstaat. Im unteren Einkommensdrittel machen die Sozialtransfers sogar 80% des Haushaltseinkommens aus. Bezahlt wird das netto von 2 Millionen Nettozahlern, die dafür sorgen, dass 8 Millionen von der großen Umverteilungsmaschine bedient werden. Die Ausgaben des Bundes für Soziales und Gesundheit sind in den, in den letzten 15 Jahren von 35 auf 45% des Budgets gestiegen. Dieser Trend setzt sich in den kommenden Jahren mit überdurchschnittlichen, sehr weit über dem Wachstum von Wirtschaft und Budget hinausgehenden steigenden Kosten in allen Sozialbereichen fort. Der wunderbare Wohlfahrtsstaat ist also an der Grenze der Überforderung und gleich mehrere Faktoren führen dazu, dass er diese Grenze in Kürze überschreiten wird. Ein paar will ich Ihnen nennen. Erstens, die Bevölkerungsentwicklung. In den kommenden 20 Jahren überschreiten 750.000 Österreicher aus der Baby-Boom-Generation das 65. Lebensjahr. Das ist so viel, wie in den letzten 60 Jahren über diese Schwelle gegangen sind. Und gleichzeitig steigt erfreulicherweise, allerdings nicht nur erfreulicherweise für den Sozialstaat, die Lebenserwartung dieser Senioren in diesen nächsten 20 Jahren um 5 Jahre. 2035 werden mehr als ein Viertel der Bevölkerung über 65 sein, knapp 8% werden über 80 sein. Ich brauche nicht dazu sagen, dass entsprechend die Herausforderungen an die Systeme Pension, Gesundheit und Pflege dramatisch steigen. Also für jene Bereiche, in denen wir schon jetzt bei deutlich weniger Senioren weit überdurchschnittliche Kostensteigerungen verzeichnen. Zweiter Punkt. Die Finanzbasis des Wohlfahrtsstaates bröckelt. Unser Sozialsystem finanziert sich bekanntlich auf Basis der Arbeitseinkommen. Und da ging man bei der Begründung der Sozialversicherung in den 50er Jahren von einer Arbeitsgesellschaft mit Vollzeitbeschäftigung in fixen Jobs aus. Noch 1980 waren 85% aller Beschäftigten, unselbstständig Beschäftigten, in solchen sicheren Jobs. Heute sind es nur mehr 2/3. Alles, was seither an Zuwachs, an Beschäftigung bejubelt wird, spielt sich in Teilzeit und anderen prekären Formen der Beschäftigung ab. Diese Verschiebung beschleunigt sich noch. Ältere Vollzeitarbeitskräfte gehen in Pension und werden sehr häufig gar nicht oder von nicht mehr fixen Jungen ersetzt. Junge Leute bekommen heute wesentlich schwieriger und später eine fixe Anstellung. Die Hälfte der Männer und 2/3 der Frauen zwischen 20 und 24 Jahren leben in prekären Arbeitsverhältnissen. 90% der Uni- und Fachhochschulabsolventen brauchen im Schnitt 3 Jahre bis zur ersten Fixanstellung. Durch den technologischen Fortschritt gehen immer mehr Arbeitsplätze für gar nicht oder gering Qualifizierte verloren. Um die immer weniger vorhandenen Jobs im niedrigen Qualitätssektor herrscht seit Jahren ein zunehmender Verdrängungswettbewerb von Zuwanderern aus den östlichen EU-Staaten, die vor allem länger hier lebende Ausländer in die Arbeitslosigkeit wegschieben. Im Ergebnis ist der Anteil der Ausländer an den Arbeitslosen mehr als doppelt so hoch wie der Anteil an der Bevölkerung. Das Gleiche gilt für den aktuellen Zuwachs der ausländischen Arbeitslosen im Vergleich zu den Österreichern. Mehr Arbeitslose bedeutet logischerweise weniger Beiträge und mehr Belastungen für den Sozialstaat. Im Schnitt kostet ein Arbeitsloser in Summe pro Jahr 19.000 Euro. Die Arbeitslosigkeit mit all ihren Auswirkungen auf den Sozialstaat wird zumindest in den nächsten Jahren weiter steigen. Erst bei einem Wirtschaftswachstum von 3,5% könnten die Zahlen reduziert werden. Davon träumen derzeit nicht einmal die größten Optimisten. Dritter Punkt. Die digitale Revolution, auch genannt Industrie 4.0. Dass der zunehmende Einsatz von Computern, Netzwerken und lernfähigen Robotern mehr Jobs vernichten wird, als er neue schafft, ist inzwischen die weit überwiegende Meinung unter den Experten. Weltweit ist in den Industriegesellschaften demnach jeder zweite Job gefährdet, darunter 140 Millionen sogenannter Wissensarbeiter in qualifizierten Jobs im Dienstleistungsbereich. Nach einer heute veröffentlichten aktuellen Umfrage des Weltwirtschaftsforums unter 350 weltweit größten Konzernen werden allein bis 2020 7 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, 2 Millionen neue Jobs werden entstehen und damit gehen netto 5 Millionen Jobs verloren. Betroffen sind vor allem White-Collar-Arbeitskräfte, weil in den Industriehallen die Automatisierung schon weit fortgeschritten ist. Allerdings nicht abgeschlossen. Bei VW zum Beispiel denkt man ernsthaft darüber nach, mit sich selbst steuernden Automaten stärker zu arbeiten. Diese Automaten kosten pro Stunde 3 Euro, laufen 24 Stunden, 365 Tage. Eine Arbeitskraft, die diese Geräte steuert, kostet 40 Euro in der Stunde. Und sogar in China gibt es erste Fabriken, in denen iPhones von Automaten zusammengesetzt werden und man sich selbst die sehr billigen chinesischen Arbeitskräfte spart. Für Österreich heißt das insgesamt, dass in den kommenden 20 Jahren hunderttausende Arbeitsplätze wegfallen werden. Einen Vorgeschmack erleben wir im Bereich der Banken, wo der angekündigte Abbau von 25 der 75.000 Angestellten im Gang ist. Dem stehen nach allen Prognosen eine weit geringere Zahl neuer Jobs, vor allem im IT-Bereich gegenüber. Allerdings gibt es dort nur für sehr wenige höchst qualifizierte, sehr gut bezahlte Fixanstellungen. Für die große Mehrheit bleiben nur lockere, prekäre Arbeitsbeziehungen mit höchsten Ansprüchen an ihre Flexibilität und ihren Konkurrenzgeist. Wir werden also in wenigen Jahren zusätzlich hunderttausende Arbeitsfähige ohne Jobs haben. Die dramatisch negativen Folgen für die Finanzierung des Sozialstaates sind offensichtlich. Vierter Punkt, Zuwanderung und Flüchtlinge. Mit mehr als 72.000 Zuwanderern im Jahr 2014 hat Österreich eine relativ weit höhere Rate als Deutschland mit etwa 420.000. 13,4% der Wohnbevölkerung sind Ausländer, genau die Hälfte von denen kommt aus Drittstaaten außerhalb der EU. Die Zahlen für Wien liegen mit 25% Ausländern und 16% Drittstaatlern weit über diesem Durchschnitt. Dazu kommen österreichweit nochmals fast 500.000 Staatsbürger mit Migrationshintergrund, deren Eltern wurden also im Ausland geboren. Wir sind also auch ohne Flüchtlingswelle eindeutig ein Einwanderungsland. Und das ist demografisch sicher gut so, weil unsere Gesellschaft sonst rasch überaltern würde. Das wäre auch prinzipiell gut für den Wohlfahrtsstaat, wenn die Ausländer ihren Anteil im Arbeitsleben leisten könnten. Für die Zukunftssicherung des Sozialstaates geht es ja um die Zahl und den Anteil der Beschäftigten und Beitragszahler und nicht um Kopfzahlen. Die Realität ist ernüchternd. Ausländer sind in allen negativen Sozialkriterien doppelt so häufig betroffen. Bei der Arbeitslosigkeit, Einschub, seit der Krise 2008 ist die Zahl der arbeitslosen Ausländer um 60% gestiegen, die der inländischen um 5%. Bei der Langzeitarbeitslosigkeit, beim Bezug der Mindestsicherung, bei der Armutsgefährdung und bei der Armut und bei den Bildungsmängeln. Auch dazu ein konkreter Punkt. Jedes vierte Zuwandererkind zwischen 16 und 34 kann nur schlecht Deutsch lesen und schreiben. Das ist weit unter dem OECD-Durchschnitt und ist unter den Industriestaaten der vorletzte Platz. Logischer Schluss. Integration hat bei uns bisher nicht oder bei weitem nicht ausreichend stattgefunden. Nichts rechtfertigt daher die optimistische Erwartung, dass wir es mit dem Zustrom an Flüchtlingen schon irgendwie schaffen werden. 90.000 Asylbewerber kamen im vergangenen Jahr, mit 120.000 rechnet man heuer, wenn nicht geeignete europäische und nationale Maßnahmen greifen. 70% dieser Flüchtlinge kommen aus Afghanistan, Syrien oder Irak. Die haben entweder sehr große Chancen auf Anerkennung als Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte, oder sie können, wie im Fall der Afghanen, nicht in ihre Heimat abgeschoben werden. Dazu kommt in Zukunft noch der Familiennachzug, den man verzögern, aber nicht verhindern kann. Lassen wir jetzt einmal beiseite, dass jeder Asylwerber derzeit Kosten von rund 10.700 Euro pro Jahr verursacht, in Summe eine Belastung für den Sozialstaat für die 2015 gekommenen rund 1 Milliarde. Gehen wir von etwa 150.000 anerkannten Flüchtlingen oder subsidiär Aufenthaltsberechtigten bis zum Jahresende aus. Das sind nicht einmal 2% der Bevölkerung, lautet die gängige Beruhigungsformel. Allerdings verteilen sich Flüchtlinge und Zuwanderer nicht vom Bregenzer Wald bis ins Waldviertel und nicht vom Mühlviertel bis ins südsteirische Weinland. 80% der Flüchtlinge und Zuwanderer gehen erfahrungsgemäß nach Wien. Dann wären wir bei 120.000 Zuwachs in Wien. Das ist viermal so viel wie der übliche jährliche Zuwachs an Zuwanderung in Wien. Oder fast 7% der Wiener Wohnbevölkerung. Und auch in Wien werden sich diese Zuwanderer, die Flüchtlinge, nicht in Grinzing, Hitzing und in sonstigen schönen Gegenden vor allem verteilen, sondern sie werden zu 70% in den klassischen Zuwandererbezirken sein. Und dort machen sie dann 15% mehr an Wohnbevölkerung aus. Das heißt, unermessliche Herausforderungen an Wohnung, Gesundheitsversorgung, Schulen, Sprachschulen, Traumabehandlung, soziales Zusammenleben. Kein Mensch weiß, wie wir das schaffen werden im Leben. Zweites Argument, die ist ja toll, da kommen willkommene Arbeitskräfte, die wir brauchen. Die Realität ist leider so, dass nur 10% nach Sprachschulung Chance auf Arbeit in absehbarer Zeit haben. 90% werden Jahre brauchen oder überhaupt im Sozialsystem hängen bleiben. In Deutschland zum Beispiel ist nur ein Drittel der zwischen 2008 und 2012 Zugewanderten in Arbeit, die meisten im Niedriglohnsektor. In Norwegen und der Schweiz sind nach 5 Jahren Aufenthalt mehr als 3/4 der zugewanderten Flüchtlinge ohne Arbeit. In Summe also, wie immer wir das angehen, eine gewaltige Zusatzbelastung für das Sozialsystem. Fünfter Punkt, fünftes Problem, Bildung. Das Bildungssystem ist der zentrale Schlüssel für praktisch alle Herausforderungen an den Wohlfahrtsstaat. Arbeitsmarkt, Integration, Zukunftsberufe, soziale Gerechtigkeit. Das österreichische Bildungssystem hinkt aber den internationalen Spitzenstandards um 30 Jahre hinterher. Nur jeder Fünfte erreicht einen höheren Bildungsgrad als seine Eltern. Jeder Fünfte erreicht auf der anderen Seite nur einen geringeren. 20% der Pflichtschulabsolventen können nicht ausreichend lesen und rechnen. In den vielgerühmten neuen Mittelschulen erreicht jeder Dritte nicht die wichtigsten Bildungsstandards. Das Ergebnis dieser verfehlten Bildungspolitik laut dem AMS-Chef Johannes Kopf, ich zitiere, wir schicken Zehntausende sehenden Auges in die Arbeitslosigkeit, weil es keine Chancengleichheit für unsere Kinder gibt. Die Hälfte der Arbeitslosen hat nur die Pflichtschule absolviert, ein weiteres Drittel hat eine Lehre. Ein Beispiel für Integrationsversagen, ein 15-jähriger Türke hat in Wien 3 Jahre Lernzuwachs weniger als ein türkischer Altersgenosse in den Niederlanden, wo man sich um Integration viel erfolgreicher und intensiver kümmert. Zweiter Punkt. Mehr als 60% der Wiener Kinder haben nicht Deutsch als Muttersprache. In den städtischen Kindergärten gibt es aber nur 5% Kinderbetreuer mit fremdsprachiger Herkunft. Und in der Ausbildung stehen nur 3% mit ausländischer Herkunft. Sechster Punkt. Budgetsanierung, Austerity und Spardiktat. Der europäische Sparkurs zwingt, durchaus mit Zustimmung der österreichischen Bundesregierung, die Mitgliedstaaten zur raschen Reduzierung der Budgetdefizite. Überdurchschnittlich steigende Sozialausgaben, Klammer auf, bis 2019 sind geplant 24% Zuwachs bei den Pensionen, 20% bei der Arbeitslosigkeit, können nicht wie in der Vergangenheit über Defizite und zusätzliche Staatsschulden abgedeckt werden. Sie gehen daher immer stärker zu Lasten von notwendigen Zukunftsinvestitionen wie Bildung und Forschung. Das waren nur ein paar der riesigen Problembereiche, vor denen der Wohlfahrtsstaat, vor denen wir stehen. Sie hängen vielfach zusammen und müssten daher endlich in ihrer Gesamtheit und Vernetzung analysiert werden. Und dann müssten entsprechend komplexe und vernetzte Lösungen gefunden werden. Eine Vision 25 hat eine kluge Ökonomin kürzlich gefordert. Die Politik verweigert sich dieser großen Herausforderung und beschränkt sich auf das Drehen von kleinen Schrauben, statt die gesamte Maschine zu überprüfen und zu reparieren. 5 aus meiner Sicht zentrale Ansätze für nötige Maßnahmen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Erstens. Der Staat muss alle seine Ausgaben und Strukturen auf Notwendigkeit und Zukunftsfähigkeit überprüfen. Ich zitiere jetzt nicht die ganze Frage der Föderalisierung, die Frage der Förderungen. Ich nenne als Beispiel die ÖBB-Tunnel, die Milliarden verschlingen und von denen offensichtlich ist, dass sie weder wirtschaftlich noch für die ÖBB ein Vorteil sind. Anderer Punkt. Die Treffsicherheit sozialer Leistungen und Doppel- und Mehrfachleistungen sind zu überprüfen. Eine Datenbank zur Transparenz aller Förderungen, die vor Jahren beschlossen und nie umgesetzt wurde, ist nötig. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Der Rechnungshof hat bei der Untersuchung der Familienbeihilfen vom Bund und 3 Bundesländern festgestellt, dass es in diesem Bereich 117 verschiedene Familienleistungen gibt. Keiner weiß vom anderen, was der zahlt. Nächster Punkt. Die Wirkung sozialer Leistungen muss hinterfragt werden. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld oder bedarfsorientierte Mindestsicherung und deren Anreiz, Arbeit anzunehmen oder deren Verlockung, Arbeit nicht anzunehmen. Nächster Punkt. Soziale Systeme und ihre Finanzierbarkeit durch Reformen sind nachhaltig zu sichern. Pensionen, Stichworte Alter, Frauenpension, Beamtenprivilegien. Gesundheit, Stichworte Reform der Spitäler und Krankenkassen. Arbeitslosigkeit, Stichworte mehr Anreize zum Arbeiten, mehr Fördern und Fördern. Zweitens, die Finanzierung des Sozialstaates muss neu gesichert werden. Angesichts des elementaren Umbruchs in der Arbeitswelt ist die Finanzierung über Arbeitseinkommen nicht mehr zukunftssicher. Es ist daher notwendig, über Wertschöpfungsabgaben zu reden und diese einzuführen. Die Finanzindustrie, die digitalisierte Arbeitswelt war beim Start und bei der Begründung des Sozialstaates und seiner Beitragsstruktur noch unvorstellbar. Kleiner Einschub, der erste, der in die österreichische Politik die Frage der Wertschöpfungsabgabe eingebracht hat, war ein gewisser Engelbert Dollfuss, der 1934 bei der berühmt-berüchtigten Trabrennplatzrede gesagt hat, dass es ungerecht ist, dass jene bestraft werden, die Menschen einstellen, und jene Unternehmer belohnt werden, die Maschinen einstellen. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert an der Richtigkeit. Wenig Richtiges hat er gesagt, aber das war richtig. Gleichzeitig ist notwendig, die Betriebe von den Lohnnebenkosten zu entlasten. Wenn Sie einem Arbeitnehmer 100 Euro netto mehr Gehalt geben wollen, dann kostet sie das als Dienstgeber 230 Euro. Das ist auch die Reduzierung wäre auch ein Anstoß für mehr normale Beschäftigung. Kleine junge Firmen können sich niemals wirklich mehrere Angestellte leisten. Nächster Punkt, Budgetsanierung. Nicht überwiegend über Einsparungen im Sozialbereich, wie es in Europa durchaus üblich und gewünscht ist, sondern über Mehreinnahmen durch gleiche Besteuerung für alle Formen des Vermögenszuwachses, zum Beispiel Erben. In den nächsten 25 Jahren wird die Zahl der Erbschaften in Österreich jährlich auf 60.000 steigen und die Beträge es geht von 10 auf 45 Milliarden. In den USA funktioniert das im hochkapitalistischen Land. Unter anderem wird, wie Sie vielleicht gelesen haben, werden dort sogar Lottogewinne voll besteuert. Nächster Punkt, es müssen zusätzliche Einnahmen durch drastische Beschränkungen der legalen Steuervermeidung und durch Bekämpfung der Steuerhinterziehung gehoben werden. Notwendigerweise ist das auch auf der europäischen Ebene und in Zusammenarbeit mit der europäischen Ebene notwendig. Kleine Zahl, 1.000 Milliarden Euro pro Jahr gehen den Mitgliedstaaten der EU durch Steuerschonung und Steuerhinterziehung verloren. Das ist das, was sämtliche EU-Staaten im Jahr für ihre Gesundheitspolitik ausgeben. Drittens, angesichts des elementaren Umbruchs der Arbeitswelt sind drei grundsätzliche Überlegungen fällig, zumindest drei. Erstens die Neuordnung und Neubewertung von Arbeit, zum Beispiel die deutliche Aufwertung sämtlicher Sozialberufe. Weiters, die Verteilung von Arbeit auf mehr Köpfe, aber gleichzeitig ein besseres Bildungsangebot zur Qualifizierung, damit es tatsächlich mehr Arbeitskräfte gibt, die überhaupt für solche Aufgaben befähigt sind. Und schließlich eine neue Absicherung jener vielen, die von der normalen Arbeitswelt überfordert sind oder nicht mehr gebraucht werden, durch einen zweiten Arbeitsmarkt und dazu wahrscheinlich notwendig eine neue Diskussion über ein Grundgehalt. Viertens, eine Bildungsrevolution. Gebraucht und benötigt wird ein flächendeckendes Angebot an ganztägigen, ganzjährigen Krippen und Kindergärten, Kindergartenpflicht ab 4 Jahre. Danach eine gemeinsame verschränkte Ganztagsschule, verschränkt heißt für jene, die nicht in Bildungspolitik so unterwegs sind, verschränkt heißt, dass der Unterricht und die Freizeit über den ganzen Tag zwischen 9 oder 8 und 16 oder 17 Uhr verstreut wird, sich also abwechselt. Andere Ganztagsschule, die bei uns üblich ist, ist Vormittag Unterricht und Nachmittag nur Aufsicht und Lernhilfe. Also gemeinsame verschränkte Ganztagsschule von 6 bis 14 Jahren nämlich, wobei die echte Ganztagsschule meiner Meinung nach im Zweifel Vorrang vor der viel bestrittenen, ideologisch aufgeladenen Gesamtschule haben sollte. Es stimmt schon, dass es falsch ist, wenn bei den Kindern mit 10 Jahren die Weichenstellung fällig ist durch das jetzige System. Ich halte es aber für noch wesentlich gravierender, wenn wie derzeit die Weichenstellung mit der Mittagspause passiert und ein Großteil der bildungsfernen, wie man so schön sagt, bildungsfernen Kinder in einen Nachmittag geschickt werden, indem sie zu Hause keinerlei Anregung haben, indem sie im Fall von zahlreichen Zuwandererkindern den Nachmittag vor dem Fernsehen mit türkischen oder mit jugoslawischen Programmen verbringen. Wir brauchen völlig neue Lehrpläne für die digitalisierte Zukunft und wir brauchen vor allem eine Aufwertung aller Erziehungsberufe und die personelle Aufstockung von sämtlichem Assistenzpersonal, von Bürokräften über Psychologen bis zu Sportlehrern. Und schließlich brauchen wir ganz wichtig, und da können wir nur einen Beitrag leisten, den leisten wir aber bisher nicht. Wir brauchen auf der europäischen Ebene den Umstieg von der marktgerechten Demokratie zurück zu den demokratiegerechten Märkten. Das europäische Modell der sozialen Marktwirtschaft muss wieder belebt und das Primat des Turbokapitalismus über die Politik gebrochen werden. Warum tut die Politik nichts von diesen offensichtlichen Notwendigkeiten? Man will den Politikern ja nicht unterstellen, dass sie wirklich ahnungslos sind und diese gefährliche Gesamtlage nicht zumindest ahnen. Haupthindernis ist die Fixierung auf den eigenen Machterhalt. Im Vordergrund stehen der jeweils nächste Wahltag und die eigene Wiederwahl und nicht die nachhaltige Lösung großer Zukunftsprobleme der nächsten Jahrzehnte. Bezeichnende Antwort von Werner Faymann auf die Frage einer Schülerin, was ist das Wichtigste für einen Politiker? Antwort Faymann, Wahlen gewinnen. Zweites Haupthindernis, die vielfachen Blockaden in unserem immer noch vorhandenen Ständestaat. Länder verhindern Staatsreform, Lehrergewerkschaften behindern Bildungsreform, Ärztekammern blockieren Gesundheitsreform, Beamte betonieren gegen Verwaltungsreform. Sie haben sicher noch ein paar Beispiele im Kopf. Das zentrale Hindernis für notwendige Reformen aber ist in unserer Politik das Fehlen von echtem Führungspersonal und politischer Leadership. Bruno Kreisky hat einmal sinngemäß gesagt, dass man als Politiker seine Popularität im Bedarfsfall für eine Sache einsetzen muss. Helmut Schmidt, jüngst verstorben, hat seinem Nachfolger Gerhard Schröder gesagt, ich wünsche dir den Mut, das jeweils Notwendige zu tun, auch wenn es nicht populär ist. Und schließlich der schwedische Premierminister, Sozialdemokrat Persson, der in den 90er Jahren eine große gesellschaftliche, politische Wohlfahrtsstaatsreform durchgezogen hat, gegen große Widerstände, hat in Wien bei einem Vortrag gesagt, wichtig war, dass er sich selber an die Spitze dieser Bewegung gesetzt hat. Wichtig war, dass er das alles mit der Bevölkerung kommuniziert hat. Aber am allerwichtigsten war, dass er bereit war, seinen Posten für diese Aufgabe zu riskieren. Er hat übrigens die Wahlen nach dieser sehr gravierenden Reform gewonnen. Wir haben keinen Kreisky mehr und keinen Schmidt und auch keinen Persson. Bleibt also aus meiner Sicht nur die Hoffnung auf eine Zivilgesellschaft, die für ihre und ihre Kinder Zukunft sich dieses Versagen der Politik nicht mehr gefallen lässt, die Druck aufbaut, die Engagement aufbringt und nicht resigniert. Ich danke, dass Sie so viel Geduld haben und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.
Vielen Dank, Peter Rabl, für die Analyse. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in Griechenland, aber vielleicht sind wir da nicht.
Wir sind unterwegs.
Wir sind unterwegs. Okay, wir haben schon die erste Wortmeldung, bitte. Da hinten, 2, 3. Bitte sehr.
Ja, schönen guten Abend. Der Ausblick jetzt von Ihnen war für mich dann etwas leichter zu ertragen, wie Ihre Analyse, muss ich zugeben. Dass unser Sozialstaat nicht finanzierbar wäre, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, wenn der Herr Finanzminister 2,3 Milliarden Steuern, die ganz normal anfallen, nicht einhebt, wenn er ein Volumen von 16 Milliarden bei der Geldwäsche nicht bekämpft, wenn er eine Steuerhinterziehung von 10 Milliarden, geschätzt natürlich alles, nicht effektiv bekämpft. Ja, dazu kommen dann noch eben so Dinge wie, Sie haben es angesprochen, im Finanzbereich, die man auch nicht wirklich angeht. Für mich ist das zentrale Thema, wie wird denn die Produktivität, die wir generieren, verwendet? Wenn man sich die Entwicklung seit den 80ern anschaut, hat sich die Produktivität verdoppelt, was ungefähr 2% pro Jahr entspricht. Das Realeinkommen ist aber sogar eher gesunken oder gleich geblieben. Also wir produzieren das Doppelte, können trotzdem nicht mehr konsumieren. Dann entsteht natürlich eine Nachfragekrise, die dann wiederum Arbeitslosigkeit schafft. Was Ihre Zuwanderungsanalyse angeht, wenn man nach Japan schaut, die haben ganz stringente Einwanderungsrichtlinien. Dort wird quasi keiner aufgenommen, zumindest nicht dauerhaft. Und Japan stagniert seit fast 30 Jahren. Japan ist absolut überaltert und trotzdem haben die Jungen absolut keine Perspektive. Also, ja.
Okay, das waren wir ja ganze Lotten, aber heute haben wir eine breite Diskussion, schaut ja auch nichts. Wenn Sie gleich was dazu sagen, machen wir ein schnelles Ping-Pong.
Lassen wir nicht zu viel Schampf kommen. Das, was Sie am Anfang kritisiert haben, habe ich unter anderem verlangt als Maßnahmen, dass sich der Finanzminister diese Dinge hebt, dass die Produktivität wesentlich gestiegen ist und die Arbeitseinkommen nicht, ist richtig, ist bedauerlich und hat den Hintergrund, dass wir, meine ich jetzt die gesamte europäische Gesellschaft, den amerikanischen Turbokapitalismus und den Shareholder Value einreden haben lassen. Ich erinnere mich in meiner beruflichen Jugend, die berühmte Benya-Formel als Maßstab gehabt zu haben. Das hat geheißen, bei der Lohnrunde heißt Abdeckung der Inflation plus halben Produktivitätszuwachs. Das haben sich die österreichischen Gewerkschaften in den 90er Jahren und danach von den Arbeitgebern mit deren Druckmittel, wir verlagern die Produktion woanders hin, abkaufen lassen, abzwingen lassen. Dass sich das ändern muss, ist ganz meine Meinung. Zum Thema Zuwanderung und Japan weiß ich nicht ganz genau, was Sie damit meinen.
Okay, bitte.
Auch guten Abend. Reinsprechen, hört man das?
Wenn Sie laut sprechen, hört man Sie.
Ja. Also, ich glaube, der Einstein hat was sehr Schönes gesagt. Man kann die Probleme von morgen nicht mit den Ideen von gestern oder auch mit den Ideen von heute noch nicht lösen. Also wir müssen wirklich ganz anders ansetzen. Und die Grundlage wurde mir klar, wie die Deutsche Bundesbahn stellt zum Beispiel keine Abiturienten mehr ein. Keine Einzelabiturienten mehr ein. Und da wurde mir deutlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Prinzip gilt, ich muss gewinnen. Ich darf dem anderen aber nicht sagen, dass ich gewinne. Ich muss gewinnen. Wenn ich nicht gewinne, werde ich verlieren. Das heißt, unser ganzes Schulsystem, unsere ganze Gesellschaft ist so aufgebaut, dass wir Gewinner werden müssen. Und dadurch treten wir automatisch in Konkurrenz. Und durch diese Konkurrenz saugen wir uns gegenseitig aus und halten uns im Mangel. Unsere ganze Gesellschaft ist eine Mangelgesellschaft, obwohl wir absolut im Überfluss sind hier in Österreich. Das heißt, wir haben einen hohen, wie sagt man, man jammert auf hohem Niveau, aber trotzdem haben wir alles. Wir haben zum Beispiel nur als Beispiel alle 5 Jahre eine neue Schrankwand und da kauft man sich eine Bohrmaschine und die hat eine Lebensgebrauchsdauer von 13 Minuten. Aber man hat dann in der nächsten Schrankwand die Bohrmaschine wieder vergessen und kauft sich eine neue. Das heißt, wir sind in einer Wegwerfgesellschaft hereinentwickelt und müssen mitspielen, weil das Spiel heißt Monopoly. Okay. Wir sind ein Monopoly-Spiel und dieses Monopoly-Spiel, das kommt auch vielleicht von Amerika oder woher auch immer, ist mir egal, wenigstens ist es ein System, was uns aussaugen muss, was nur vom Mangel lebt.
Okay,
ein Pyramidenspiel. Wir arbeiten jetzt im Moment mit Pax Christi daran, zu merken, wir sind in der Fülle. Aber wenn jetzt uns immer wieder Mangel propagiert wird, ja, dann werden wir ja noch unruhiger. Und wenn man als Mensch unruhig wird, dann wird das Klima negativer.
Okay.
Und das
okay.
Klima, wenn es negativer wird, bringt es nichts. Ich wollte es nur einfach nochmal erwähnen.
Ich möchte bitte hinweisen, wir haben heute einen Experten da, der wirklich zutiefst recherchiert hat in dieser Causa. Nutzen wir die Zeit, um Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen und tun wir von Co-Referaten ein bisschen absehen. Da hinten bitte, aber zuerst haben wir hier eine Frage noch. Aber bitte, zuerst jetzt einmal die Frage Monopoly, Pyramidenspiel.
Also ich glaube, Sie haben schon recht, dass man die Probleme mit der Zukunft mit den Methoden von heute schwer lösbar löst. Schöner ist, wenn man neuere Problemlösungen findet, aber ganz schlimm ist, wenn man so wie jetzt die Probleme negiert. Das ist das Allerschlimmste. Zum Thema Wettbewerbsgesellschaft, da teile ich Ihre Einschätzung durchaus zum Teil und halte dafür, dass der sicher klügste politische Satz, den der Alfred Gusenbauer gesagt hat, der von der solidarischen Hochleistungsgesellschaft war. Wenn man den analysiert und versteht, dann ist da viel drinnen, wie eine moderne, solidarische, leistungsfähige Gesellschaft ausschauen kann.
Okay, bitte.
Korrektur, zwei Fragen. Erstens, ich habe den Eindruck, da sind wahnsinnig viele Gemeinden in Österreich.
Bitte was?
Wahnsinnig viele Gemeinden. Und wozu diese Bezirke? Was ist Ihre Meinung dazu? Zweitens, was ist Ihre Meinung über bedingungslose Grundeinkommen?
Danke.
Also erstens, wahnsinnig viele Gemeinden. Stimmt. Insgesamt haben wir viel zu viel Verwaltung. Insgesamt haben wir zumindest eine Verwaltungsebene zu viel, seit wir der EU beigetreten sind. Und ich traue mich das auch in einem selbstbewussten Bundesland zu sagen. Ich glaube, dass die Länder kräftig gestutzt gehören. Ich glaube, dass die Bezirksverwaltungen gestutzt gehören und dass die Gemeinden in einer vernünftigen Größe gebracht werden müssen und dort vor allem die Entscheidungen fallen. Die zweite Sache war bedingungsloses Grundeinkommen. Ich sage Ihnen, was ich in einem Nebensatz gesagt habe, ich glaube, wir werden um diese Frage nicht herumkommen, aber ich habe wenige gefunden, die darauf schon eine Antwort haben. Ich habe jedenfalls keine. Aber das Thema wird sich uns stellen.
Darf ich vielleicht dir nachhaken? Hartz IV, ist das für Sie eine Lösung für Österreich oder dass wir das System kopieren zum Teil?
Hartz IV hat einen richtigen Ansatz. Hartz selber hat das gesagt, zur Würde des Menschen gehört ganz wichtig, dass er Arbeit hat. Hartz IV hat meiner Meinung nach und nach Meinung vieler einfach übertrieben. Mit dem richtigen Ansatz zu einer Methodik zu greifen, wo du selbst nach 20, 30 Arbeitsjahren und Einzahlen in die Arbeitslosenversicherung nach spätestens einem Jahr in die wirkliche Armut abkippst und ich glaube 400 irgendwas Euro kriegst und um jede Zusatzanschaffung zum Sozialamt gehen musst und das beantragen musst, das ist schlicht und einfach entwürdigend. Hat auf der anderen Seite durchaus den Effekt gehabt, dass es mehr Arbeitsplätze gibt und dass es mehr Arbeitende gibt und weniger Arbeitslosigkeit. Ich glaube also, dass Hartz IV nicht übertragbar ist. Ich glaube aber, dass es zwischen dem, wie wir Arbeitsmarktpolitik betreiben und Hartz IV ein breites Feld gibt, wo es viele Möglichkeiten gibt, ohne diese Brutalitäten von Hartz IV doch zu mehr Arbeit zu kommen.
Okay, alles klar, danke. Bitte sehr.
Ich möchte nur zwei Sachen kurz erwähnen oder ergänzen. Sie haben gesagt, die Nationalstaaten werden mehr oder minder gezwungen zu sparen. Also ich sehe weit und breit eigentlich keinen Sparwillen, weil wenn man bedenkt, dass die einzelnen Nationalstaaten durch die niedrigen Zinsen derartige Ersparnisse haben und trotzdem Budgetdefizite produzieren, dann ist das irgendwo ein Widerspruch. Und das Zweite zum Thema Bildung. Sie haben da die Universitäten vergessen. Wir sind der Kepler-Salon und der neue Rektor der Linzer Universität hat verkündet, dass nicht einmal 30% der Studenten in Linz einen Studienabschluss machen. Und wenn da nicht riesiges Volksvermögen verschleudert wird, dann frage ich.
Absolut, haben Sie, zweiter Punkt, haben Sie ebenso recht wie beim ersten. Stimmt. Aber der Spardruck ist vorhanden. Der Spardruck wird in vielen Ländern, insbesondere dort, wo die Troika und der Währungsfonds und die Eurozone was zu reden haben, in Südeuropa voll auf die Menschen und den Wohlfahrtsstaat abgeladen. Aber Sie haben recht, die Staaten würden sich, auch Österreich könnte sich viel leichter tun. Ich glaube 5 Milliarden oder was sparen wir jetzt schon an Zinsen im Jahr.
Okay. Wollen Sie das Mikrofon haben? Bitte, okay, ja. Dann bitte. Sie sind dran. Sonst da bitte tun wir diszipliniert diskutieren, bitte.
Ihr Schlusswort, Herr Rabloir, Ihre Hoffnung auf die Zivilgesellschaft.
Schießen Sie nicht mit dem Mikrofon
auf. Schießen Sie nicht auf den Klavierspieler.
Okay. Also, Ihr Abschluss in Ihrem Referat war verbunden mit der Hoffnung auf die Zivilgesellschaft. Mhm. Sie verzeihen mir, wenn ich Ihnen da ganz kräftig widerspreche. Wir haben keine Zivilgesellschaft, sondern wir haben eine Ego-Gesellschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Wirtschaft, als globales Beispiel, will Wachstum. Immer mehr Wachstum. Der Einzelne will immer mehr Komfort. Und das alles auf Kosten, ja, das haben wir gehört von Ihnen, was dabei rauskommt. Ich bin der Meinung, solange die Zivilgesellschaft in ihrem Dilemma so beharren, verbleibt, wird sich kaum etwas ändern. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Politiker plötzlich auf ihre Worte besinnt oder auf Worte anderer im gleichen Tone. Es waren immer Diskussionen, die uns bisher mit dem Thema beschäftigt haben, aber nie Lösungen herbeigeführt haben. Und die Lösungen, meiner Meinung nach, liegen ganz brutal beim Verhalten der Gesellschaft. Wir sehen das im derzeitigen Zustand mit der Flüchtlingsdimension, wobei es sicherlich verschiedene Meinungen und Abstufen gegeben muss, ist es klar. Aber wenn Sie heute im Durchschnitt mit der Völker herumhören, so heißt das, wozu haben wir das verdient? Wir haben gearbeitet unser Leben lang und jetzt sollen wir für den etwas hergeben. Das zeigt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Danke.
Okay, danke sehr. Bitte das Mikrofon.
Also ich werde mir von dem Film warnen, dass Sie gesagt haben, meinen Rest an Optimismus nicht ausreden lassen.
Fragen?
Wenn Sie mich ganz ernsthaft fragen, habe ich eh sehr wenig Hoffnung. Insgesamt, dass die Zivilgesellschaft die Kraft aufbringt, sich konstruktiv zu involvieren, sich auch einzubringen. Es ist für mich völlig unverständlich, dass in einem Land mit einem Bildungssystem wie dem österreichischen das Bildungsvolksbegehren nicht von 2 Millionen Leuten unterschrieben wurde. Jedes Elternpaar, jedes Großelternpaar muss erlebt haben, wie diese Schulen und das Bildungssystem nicht funktioniert. Und dann bringen Sie pardon nicht einmal den Arsch so weit hoch, dass Sie zur Gemeinde gehen und dieses Volksbegehren das Vernünftige unterschreiben. Daher bin ich nicht sehr optimistisch, um das vorsichtig zu sagen, und fürchte mich vor der anderen Variante, ist nämlich, dass wir in eine demokratiegefährdende Polarisierung hineintanzen, wenn diese Probleme nicht gelöst werden und wir uns nicht drum kümmern.
Die Ego-Gesellschaft war nur am Tapet.
Teilen Sie diese? Die Ego-Gesellschaft ist wahrscheinlich ein Ergebnis von jahrzehntelangem Gutgehen. So wie ich da sitze und so wie Sie da sitzen, Sie sind ungefähr gleich jung wie ich, haben wir die besten Jahrzehnte erlebt, die Europa und die Österreich je erlebt hat. Haben wir erlebt, dass es uns besser gegangen ist als unseren Eltern, haben wir erlebt, na gerade noch unseren Kindern mindestens so gut geht wie uns, aber jetzt erleben wir, dass auf einmal unseren Enkeln sicher nicht besser geht als uns. Außer in gewissen Ausnahmen. Und das ist eine Herausforderung, auf die wir geistig, psychologisch nicht eingerichtet sind. Das ist auch ein Teil des Problems, das wir mit den Politikern haben. Die Politiker, die nicht mehr aus der Kriegsgeneration kommen oder direkt aus der Nachkriegsgeneration kommen, ticken anders. Die haben genau diese Mängel, diese Ego, diese Ellbogenmentalität, wie sie unter uns allen sehr verbreitet ist. Und das ist ein Problem, Gnade uns Gott, und wirklich Herausforderungen größeren Ausmaßes kommen. Wir sind nicht darauf vorbereitet.
Braucht es für so eine Gesellschaft nicht auch einen ideologischen Unterbau? Ich sage jetzt plakativ, diese neoliberale Wirtschaftsströmung, die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern wurde ja auch entsprechend vorbereitet und in die Köpfe versenkt.
Also es braucht zum Beispiel, wenn Sie das sagen, diese Woge des Neoliberalismus, der wir uns da unterworfen haben auf der ganzen Welt, die von ein paar Wissenschaftlern in Wahrheit ausgekocht wurde, auf Wunsch von ein paar ultrareichen Leuten. Wir haben kollektiv versagt, das haben unsere Medien versagt, das haben unsere Politiker versagt und das haben am Ende auch wir versagt, indem wir es nicht verstanden haben. Jetzt mache ich aber uns, den normalen Menschen, noch die geringsten Vorwürfe, wenn ich daran denke, dass in unserem österreichischen Bildungssystem, zum Beispiel in der Unterstufe der AHS, für Geografie und Wirtschaftskunde, und von Wirtschaftskunde muss man was verstehen, damit man versteht, was Neoliberalismus ist und wie man sein Leben finanziell errichtet und wofür man Vorsicht macht, dass für diese Geografie und Wirtschaftskunde in der Unterstufe der AHS 6 Wochenstunden im Schnitt sind und für Religion 8. Da stimmt was nicht in diesem Schulsystem.
Okay, bitte, die nächste Frage.
Zum Thema Bildungsbereich in Österreich. Also zum Thema Bildungsbereich in Österreich möchte
ich... Man hört es noch immer nicht, glaube ich, oder? Einschalten und direkt vor dem Mund halten, würde ich empfehlen. Okay.
Also zum Bildungsbereich in Österreich... zum Bildungsbereich in Österreich möchte ich Folgendes sagen. Es ist sinnlos, haben wir darüber diskutieren, sollen wir jetzt die Ganztagsschule einführen oder nicht, oder die neue Mittelschule einführen oder nicht, oder gleich dasselbe System in Finnland. Wenn wir Österreicher nicht unsere mentale Einstellung dazu geben. Weil wir Österreicher, finde ich, sind zu sehr in Standardtypen. Darum, das sieht man daran, dass manche Leute um jeden Preis das Gymnasium haben wollen. Weil es wird immer sehr stark von Standesdünken behaftete Gesellschaft ist. Und solange wir das nicht überwinden, wie das in Finnland der Fall ist, werden wir daran grandios scheitern. Sind da diesbezüglich Anstrengungen unternommen, und dass man das irgendwie überwindet? Weil sonst werden wir grandios scheitern.
Also ich hab da auf zwei Antworten. Die eine Antwort ist, drei Antworten. Die eine Antwort ist, Sie haben recht. Österreichische Bildungspolitik und österreichische Bildungssystem ist noch immer weitestgehend von Standesinteressen beeinflusst. Ich brauche jetzt nicht die Zahlen aufzählen. Ich glaube, 5% der Arbeiterkinder kommen an die Universitäten versus 85 von Akademikerkindern. Das zweite ist, die österreichische Bildungspolitik bewegt sich seit 100 Jahren in den ideologischen Gräben gemeinsame Schule der 10- bis 14-jährigen Gesamtschule, ja oder nein, auch mit diesem ständischen Hintergrund, die ÖVP, die klassische bürgerliche Partei, zumindest früher, die Privilegien der gehobenen Stände und das Gymnasium verteidigt, und die Sozialdemokratie, die Schulen aufmachen will, damit die Arbeiterkinder hineinkommen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was dazu. Und begründe, warum ich meine, dass die Ganztagsschule wesentlich wichtiger ist als die Gesamtschule. Und über die wird fast nicht diskutiert. Die Ganztagsschule ist erstens, was ich schon angedeutet habe, die Möglichkeit, dass Kinder aus Haushalten, die weit weg von Bildung sind, die Substandard sind, intellektuell nicht in der Lage sind, die Zuwanderer sind, Sprache nicht können, die einzige Möglichkeit, diese Kinder zu integrieren und ausreichend zu bilden. Jetzt tun wir aber nicht so, als ob das nur deren Problem ist. Es gibt einen ganz breiten Bereich an Kindern, auch von österreichischen Eltern, die durchaus willig sind, die Nachhilfe brauchen. 200 Millionen habe ich irgendwo im Hinterkopf, werden im Jahr für Nachhilfe ausgegeben. Und das sind sicher nicht die Eltern mit Zuwanderungshintergrund, sondern das ist der breite österreichische Mittelstand, der hier seine Kinder durch die Schule tragen muss. Das ist alles ein Unding. Und dann kommt noch dazu, dass eine Politik, wie ich sie mir vorstelle, die vernetzt denkt, sagt, okay, was heißt Ganztagsschule? Ganztagsschule heißt, ich muss, und zwar muss man ja nicht flächendeckend machen, aber zentrale Bezirke zum Beispiel in Wien, zentrale Bezirke in anderen Großstädten, wo sich diese Probleme, Bildungsferne, Zuwanderung und ähnliches ballen. Wenn ich ein Ganztagsschulsystem habe, muss ich die Schulen kräftig umbauen. Sprich, das herrlichste Bauprogramm und das herrlichste Beschäftigungsprogramm für Bauarbeiter, für kleine Baufirmen vor Ort. Zweitens, ich muss mehr Lehrer einstellen. Wunderbare Möglichkeit, mehr junge Menschen in den Bildungsbereich. Drittens, ich brauche zusätzliches Personal. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die neue Mittelschule, an der der Kurier-Kolumnist Glattauer unterrichtet, der übrigens den schönen Satz gesagt hat zur Bildungspolitik, das System gehört auf Reset neu aufgesetzt, komplett neu aufgesetzt. 1000 Schüler, die direkt 90% Zuwanderung, Migrationshintergrund, die Direktorin hat keine Sekretärin, sie hat mit einer zweiten Schule einen Betreuungslehrer und sie hat mit 5 weiteren Schulen einen Schulpsychologen. So kann man keine Schule bauen und schon gar keine Ganztagsschule. Sprich, die Ganztagsschule braucht die Sekretärinnen, braucht die Sportlehrer, braucht die Psychologen und. Herrliches Arbeitsbeschaffungsprogramm für junge Leute. Wir haben 500 arbeitslose Psychologen studiert in der Arbeitslosenstatistik. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, dass die Eltern, auch die Frauen, auch die Alleinerziehenden in Ruhe ihre Arbeit nachgehen können, wenn das Kind von bis 5 Uhr Nachmittag dort gut betreut ist. Und ich kriege bessere Ergebnisse. Ich habe Kinder am Ende, die sich im Berufsleben durchsetzen können, die eine Chance haben und. Also alle Spräche dafür, wenn man einigermaßen vernunftbegabt ist, machen wir das Riesenprogramm Ganztagsschule. Und zwar jetzt. Was machen wir? Wir haben ein Programm beschlossen vor 2 Jahren, glaube ich, eine der großen Bildungsreformen dieser Republik. Das bedeutet, dass wir in etwa 30 Jahren flächendeckend Ganztagsschulen, aber nicht verschränkte, nur mit Nachmittagsaufbereitung. So werden wir nicht weiterkommen.
Okay.
Entschuldigung, jetzt
war ich zu. Nein, machen wir Exkurs. Bildung, immer wichtig. Also mit der Bildung da gibt's, bitte, sprechen Sie bitte ganz nahe ins Mikrofon. Ja.
Also, Bildung, das ist der weitere Teil, und zwar unterrichte ich freiwillig in der neuen Mittelschule 15 Deutsch für Zuwanderungskinder. Und da gibt es kein einziges vernünftiges Buch mit Bildern, mit einfachen Sätzen, wie zum Beispiel, wo ist hier das nächste WC? Wo ist hier eine Straßenbahnhaltestelle? Grüß Gott, ich heiße, ich komme, und das gibt es nicht. Ich habe mich sogar auf die Bildungsmesse bemüht, also im Design Center, habe bei Linzer Verlag wie beim Trauner, Veritas Nachrichten, habe ich mich bemüht, ob es sowas gibt, ob sowas gemacht werden könnte, mit einfachen Piktogrammen daneben. Es gibt sowas nicht. Und das müsste man schon den Leuten geben, wenn sie aus dem Zug aussteigen, wenn sie zu uns kommen. Unser Bildungssystem ist parteipolitisch total verseucht. Wir haben also ein Bildungsministerium, wir haben einen Landesschulrat, wir haben eine Stadt- bzw. Bezirksschulräte und es ist nichts imstande. Das blockiert sich gegenseitig und Sie werden in Linz nicht Schulrat werden, wenn Sie nicht bei der SPÖ sind. Dann zu der dünnen Besiedlung Japans durch Zuwanderer ist technisch nicht möglich, weil Japan gehört zu den Ländern mit der größten Bevölkerungsdichte überhaupt. Außerdem gibt es noch 2 weitere Länder, die ganz streng sind. Das ist also Australien. Die schicken alle illegalen Einwanderer auf eine Insel. Die wird von den Australiern finanziert, das Leben dort. Und außerdem gibt es noch Kanada. Also da gibt es keine Einwanderung. Ich möchte es nur sagen. Weil so einfach ist es nicht.
Ist so, wie sie es brauchen. What's the message? Gibt es noch Fragen?
Nein, die Message habe ich schon verstanden. Für mich die Hauptmessage ist, dass wir nach 40 Jahren, konzentrierter Zuwanderung über die Schiene der früheren Gastarbeiter nach 40 Jahren noch immer nicht Schulunterrichtsmittel haben, damit wir diesen Kindern, die in den Kindergarten und in die Volksschule kommen und schlecht oder gar nicht Deutsch können, Deutsch beibringen mit einfachen Methoden. Das ist ein bezeichnendes Beispiel für verschlafene, sträflich vernachlässigte Integrationspolitik in Schulen.
Okay, bitte.
Also zuerst eine kleine Bemerkung persönlich von mir zum Bildungssystem. Es wird so viel diskutiert über die Systeme und über die Schulräte und so weiter. Ich habe mein erstes Deutsch als kleiner Bauernbub irgendwo in einem kleinen Dorf in den Alpen gelernt. Und das Einzige, was ich brauchte, war die Motivation meiner Mutter zu lernen, neugierig zu sein, eine gute Volksschullehrerin, die angeschoben hat. Und dann habe ich schlussendlich mit Hochschulstudium abgeschlossen. Wir diskutieren da endlos über die Systeme und die Rahmen. Wir müssen umkehren. Wenn ich da lese, Unwohlfahrtstaat, ja, die Fahrt muss umkehren. Wir müssen die Wirtschaft und die Bildung umkrempeln. Wir produzieren viel zu viele Güter, sinnlos, im Hamsterrad. Wir produzieren das, um die Finanzmärkte zu bedienen, um die Aktienkurse zu steigern, völlig sinnlos. Wir müssen, was wir mehr produzieren müssen, ist Menschlichkeit und Gedanken, Visionen. Also das, der Rohstoff in Österreich ist die Hirnmasse. Und die müssen wir einfach benutzen. Und mit der Schwarmintelligenz alleine, apropos Zivilgesellschaft, geht's nicht. Wir brauchen Politiker mit Mut. Ja, was heißt das? Die Politiker müssen in erster Linie einmal nachlesen beim Club of Rome, es geht kein endloses Wachstum. Wir müssen umkrempeln. Es sind genug Güter da, nur mir fehlt der Mut der Politik, Zukunftsideen zu entwickeln.
Okay, we got it.
Wir haben nur geistige Windstille, leider.
Danke sehr. Bin ja der Meinung, dass wir eher unter Schwarm Demenz leiden als eine Gesellschaft, aber es ging um den Mut der Politik. Sie haben schon was angesprochen, schon Führungskrise.
Habe ich schon gesagt, dass ich Ihrer Meinung bin.
Ja, bitte.
Ich geniere mich jetzt ein bisschen, ich hätte eine Frage.
Wollen Sie wirklich fragen?
Okay, gib's uns ein Co-Referat. Bitte um Ihre Frage.
Herr Rabel, wir haben jetzt sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Wenn Sie jetzt in der Lage wären, 3 Punkte davon mittelfristig umzusetzen, welche 3 Punkte wären das? Danke.
Der erste Punkt wäre, und zwar nicht mittelfristig, sondern akut, sämtliche klugen Köpfe dieses Landes aus den Institutionen, außerhalb der Institutionen, auffordern, einladen, liebevoll zwingen, sich Gedanken über das zu machen, was ich vorher mit vernetzten Problemen und deren vernetzten Lösungen gesprochen habe. Es gibt da, ich habe sie kurz erwähnt, die Frau Schwarzenstaller, Wirtschaftsforscherin vom WIFO, wenn ich recht in Erinnerung habe, WIFO, die im Trend vor einem Jahr etwa diese Visionen 25, also Visionen für Österreich für das Jahr 2025, in 25 ganz präzisen Punkten, was notwendig wäre, damit wir wieder in Schwung und damit diese Maschine wieder in Gang kommt. Und es gibt viele Frau Schratzenthalers in Österreich und es gibt viele Herrn Schratzenthalers oder name it in Österreich. Also das Erste wäre, dass ich diese Gesellschaft, und ich glaube durchaus an eine Schwarmintelligenz, wenn man sie zusammenführt, zusammenbringe und sage, wo sind unsere Probleme, wie sind sie vernetzt und wie sind sie verletzt und komplex lösbar. Das wäre das Erste. Das Zweite, unabhängig davon, wäre Bildung, Bildung, Bildung. Jedes Jahr, wo wir die übernächste und die überübernächste super, über, flower, popo Bildungsreform haben, bei der nichts herauskommt, kostet wieder einen Jahrgang wo 20% nicht lesen und schreiben können und kostet wieder einen Jahrgang, wo 15% sich nicht integrieren können und. Bildung, Bildungsreform sofort und mit aller Brutalität. Das wären meine ersten zwei Maßnahmen. Über die dritte denke ich dann nach, wenn ich die zwei durchgeführt habe.
Okay, bitte sehr. Du bist da.
Ganz kurz. Warum? Warum machen wir das nicht? Es gibt ja jahrzehntelang, gibt schon die Lösungen für unsere Probleme. Wir wissen auch, dass es das unendliches Wachstum nicht gibt. Wir wissen, dass der Sozialstaat kostet und kostet. Ja, ich habe da mal was gehört von der Gemeinwohlökonomie. Das ist ja dann, da würde dann aus einem Minusposten, das wäre jetzt die Altersversorgung oder die Arbeitslosen und das alles, könnte mit der Gemeinwohlökologie zu einem Plus gemacht werden. Und das wäre dann eigentlich die Gesamtlösung. Und ist auch gesprochen worden schon von der Menschlichkeit und so. Das gehört alles dazu. Es gehört, egal wie wir da diskutieren oder herumreden, es gibt die Lösungen schon, wir müssen sie nur machen.
Okay.
Darauf eine kurze Antwort. Wir haben eine Kollegin bei der Taz, erfolgreiche Buchautorin, ich glaube, sie heißt Ulrike Herrmann.
Ja, heißt so.
Die ich das Vergnügen hatte, einmal als Gast in einem Club zu haben, von der ich kürzlich einen Vortrag im Video gesehen habe, die zu Recht zu ihrem Punkt sagt, die Gemeinwohlökonomie ist sehr gut und sehr gescheit. Aber die Vertreter der Gemeinwohlökonomie haben noch nie erklären wollen oder erklären können, wie sie aus dem jetzigen kapitalistischen System in das Gemeinwohlsystem umstellen. Sie erklären es überhaupt nicht. Nicht von heute auf morgen. Das ist die billigste. Ja, lass uns ein bisschen Zeit, das wird schon kommen. Nein. Es gibt keine, und die Frau Herrmann ist mit großer Sympathie für die Gemeinwohl und ist sehr belesen im Gegensatz zu mir und kennt sie wirklich aus. Und die sagt, sie hat noch nirgends einen Ansatz gefunden der Erklärung, wie komme ich vom einen System ins andere.
Die Frau Herrmann ist sehr zu empfehlen. Ich hatte auch schon die Freude, sie interviewen zu dürfen. Kaufen Sie sich Ihre Bücher. Sie hat gerade wieder ein neues rausgebracht.
Zuerst Buchempfehlung unwohl.
Zuerst ist vom Rabel.
Keine ist von Bücher sollen Sie hinten neben mir erwähnen. Wo sind wir denn?
Gleich. Und ich möchte nur auf einen Punkt hinkommen bei Gelegenheit, das ist die Finanzierung dieser Systeme. Ich habe heute auf dem Teletext gelesen, gestern ging es zu diesen sozialen Medien, die Oxfam-Studie, die neue, dass 62 Superreichen die Hälfte dieser Welt gehört, de facto. Der Rest, die restlichen Milliarden Menschen teilen sich dann die zweite Hälfte. Zur Finanzierung der Systeme noch, aber zuerst wollen wir noch, bitte, die nächste Frage nehmen.
Ja, ich möchte die dritte Frage an Sie beantworten, stellvertretend.
Danke für die Unterstützung. Sie sind schon im Schwarm dabei, ja?
Ich würde sogar diese Maßnahmen an die erste Stelle stellen. Das ist Bildung.
Das war mein Punkt 2. Also der dritte Punkt ist, Sie
hören schon, da waren wir schon
genauer zu.
Ja, aber Sie müssen es diese auch schaffen. Ja. Wenn man sich heute die Bildung anschaut, Sie haben zwar nicht davon gesprochen, aber in den HTLs und höher liegenden Schulen liegt das Hauptaugenmerk auf Technik, Rationalisierung. Wenn heute ein junger Ingenieur oder ein Doktor ein technisches System nicht durchschaut, dass im Betrieb Vorrang hat, hat er ja keine Chance. Sie hatten die Chance zu viel früherer Zeit, als es dieses Wachstumsdenken nicht gab. Deshalb glaube ich, dass die Aufgabe der Bildung hier alles verändern kann. Wenn es so viele gescheite Leute gibt, wie Sie hier zitiert haben, die Frau Schatzestaller und so weiter, dann müssen wir dafür sorgen, dass es mehrere solcher Schatzestaller geben für die Zukunft. Das ist entscheidend.
Okay, alles klar, danke. Das Mikro bitte darüber. Dann haben wir da hinten jemanden mit der nächsten Frage, weil das haben wir eigentlich hier schon besprochen. Ne?
Ja, okay, bitte. Sie haben das Thema Umweltschutz, ökologische Frage, Klimawandel überhaupt noch nicht erwähnt. Erachten Sie das nicht so notwendig? Und die zweite Frage wäre an zwei Spitzenjournalisten. ist nicht der Journalismus auch irgendwo schuld? Wir diskutieren immer in den Medien um irgendwelche Begriffe, ob Zäune, ob was weiß ich was, irgendwas. Wenn bei der Bildungsfrage einer von einem Lager ein Argument vom anderen zustimmen würde, kommt sicher irgendein Journalist und sagt, er ist jetzt umgefallen oder ist das ist verwerflich. Wie würden wir den Journalismus reformieren müssen?
Okay. Klimawandel,
Klimawandel, wesentliches Thema, keine Frage, aber im Zusammenhang mit dem Wohlfahrtsstaat nicht wirklich im Vordergrund, also ich schätze es falsch ein. Wünsche übrigens den Grünen viel Spaß und Freude mit ihrem Versuch, den Klimawandel zum politischen Thema des Jahres zu machen. Da werden Sie irgendwo hinfallen. Zum Thema, jetzt muss ich aufpassen, neigen Sie zu Gewalttätigkeiten?
Nein, überhaupt nicht. Mein zweiter Vorname ist Friede.
Ich finde, und glauben Sie mir, ich bin keiner von diesen alten Herren oder Männern, die sagen, zu meiner Zeit war alles besser. Ich sehe mit großem Bedauern, dass der Zustand des österreichischen Journalismus in weiten Teilen deplorabel ist. Dass genau das passiert, was Sie angedeutet haben, dass viel zu wenig recherchiert wird, dass nichts hinterfragt wird, und ich sage das immer nur nicht auf alle. Es gibt die oberösterreichischen Nachrichten, es gibt nicht, weil sie da liegen, ich sage das aus Überzeugung, nicht aus Höflichkeit, nicht, weil sie da liegen. Es gibt die Presse, es gibt die kleine Zeitung, es gibt die Salzburger Nachrichten, es gibt ein paar hochqualitative Zeitungen in Österreich. Aber die große Auflage machen Zeitungen, die einen lausigsten Journalismus machen. Lausigsten. Und insgesamt kann man den Journalisten nicht nur den Vorwurf machen, den Journalisten, die stehen unter einem gewaltigen Druck, den es vor 10 Jahren, als ich die Freude hatte, aus dem aktiven Leben mich verabschieden zu können, als journalistischer Manager, nicht annähernd so gegeben hat. Spardruck, Zeitdruck, zusätzliche Medien, online und. Die kommen nicht mehr zum Schnaufen. Ich bin in meiner Jugend noch als junger innenpolitischer Redakteur, weil ich mich im Budget nicht gut auskennt habe und mich der alte Stefan Korin mögen hat, habe ich den anrufen können und gesagt, Herr Professor, haben Sie eine Stunde Zeit? Ich möchte mir gern dieses Problem im Budget erklären lassen. Und der hat sich eine Stunde Zeit genommen, hat mir 3 Players Nevikat zum Rauchen gegeben und dann bin ich wieder in meine Redaktion. Die Zeit hat ein junger Journalist heute nicht mehr. Der Kollege wird es bestätigen.
Bestätige das absolut, bin mit Ihrer Analyse sehr konform und möchte als Gewerkschaft, als journalistischer Gewerkschaft auch noch anfügen, dass wir zusätzlich zu den Arbeitsverdichtungen auch weniger verdienen. Also erklärt auch ein bisschen was. Okay, aber das ist nicht Journalismus das Problem, sondern wissen wir. Elfi.
Herr Rabe, ich habe vorab Ihr Buch schon gelesen.
Danke. Auch gekauft?
Ja, selbstverständlich.
Ja, Sie hätten es ja ausbauen können.
Das hätte ich können, aber ich wollte auch was Gutes tun.
Es geht auch darum, der Altersarmut von Journalisten vorzubeugen.
Genau.
Ich wollte es selber nicht sagen, weil es halt konkret geht, aber er hat ganz recht.
Aber so wie wir jetzt lachen, konnte ich während des Lesens nicht. Mir ist es ganz schlecht ergangen. Ich konnte das nicht in einem durchlesen, was auch die vielen Zahlen und nicht möglich macht. Also man muss schon immer Pausen machen. Aber mir ist dann bei der Pension und bei der Altersversorgung und so weiter, ich bin auch schon ein älterer Jahrgang, habe ich Bilder bekommen, die ich als 12-, 13-jähriges Mädchen in einem Film in der Arbeiterkammer in Linz gesehen habe. Einen Film über die Inuit im Norden von Kanada. Da wird, wenn ein neues Erdenbürger geboren wird, in den nächsten 14 Tagen der Älteste von der Sippe oder von der Familie ohne Diskussionen geht er hinaus in das Eis und wartet auf den Tod, weil im Iglu kein Platz für ihn mehr ist und auch keine Versorgung von Fischen und so weiter genügend da sind. Dieses Bild ist mir während des Lesens wieder gekommen und war eigentlich sehr deprimiert. Aber die Bildung zum Schluss, dann am Ende, hat mich dann doch wieder, positiv gestimmt. Wenn diese, wie Sie vorgeschlagen haben, diese Ganztagsschule, wo die Kinder auch nachmittags lernen und frei lernen können auch, hat mich dann doch wieder etwas positiver gestimmt. Aber das wollte ich Ihnen sagen. Es ist
also das tut mir leid, dass ich Sie an damals, wie wir beide das gesehen haben, haben die noch Eskimos geheißen, und nicht Inuit. Dass Sie mein Pensionskapitel an solche schrecklichen Sozialtechnik erinnert hat. Ich wollte schon in dem Kapitel auch, und habe das auch getan, glaube ich, darauf hinweisen, dass es durchaus andere Lösungen gibt. Dass zum Beispiel die Schweden eine Lösung gefunden haben, die das Pensionssystem finanzierbar erhält, mit geringen Staatszuschüssen und doch einigermaßen anständige Pensionen. Wissen Sie, ich habe die schreckliche Erwartung, nicht Angst, Erwartung, dass wir in diesem Österreich in den nächsten 15, 20 Jahren in eine veritable breite Altersarmut hineintanzen. Sehenden Auges aus der Sicht der Politik. Die zwei Oberverbrecher in dem Bereich sind die Herren Blecher und Kohl. Die ununterbrochen sagen, ja, das ist alles in Ordnung, die Pensionen sind sicher. Und weiß der Teufel was noch alles. Da versündigen wir uns insbesondere auch an den Frauen, die alle, also zu 80% keine Pension bekommen werden, von der sie wirklich leben können, die wir zu Bittstellern um Aufstockung und Ähnliches machen. Das ist eine schandbare Entwicklung. Aus dem Iglu gehen müssen wir nicht, aber gemütlich wird es im Iglu nicht.
Können Sie uns nur sagen, weil Sie erwähnt haben, die Situation in Schweden hat man entschärft, wodurch?
Durch eine ganz einfache Regel. Sie haben ähnlich wie bei uns ein Pensionskonto, das Sie ansparen in der Zeit, wo Sie arbeiten, und wissen, ich glaube, ab 63 kann man da theoretisch in die normale Pension gehen, und wissen, so wie wir jetzt seit einem Jahr, oder die jüngeren Generation, seit einem Jahr, was auf dem Pensionskonto drauf ist und was für eine Pension rauskommt. Das kriegt der vorgelegt, und dann wird aber diese Pensions, der Pott, der drinnen ist, geteilt durch die Lebenserwartung. Sprich, wenn der mit 63 geht, Lebenserwartung für Männer ist derzeit für über 60-Jährige 80, 17 Jahre, Pensionskonto, tak, durch 17 geteilt, das ist der Pension. Sagt der, das ist aber wenig, dann arbeitet er bis 70. Und dann hat, wir reden vom normalen Pensionierungsfall.
Okay, nein, ich wollte ja nur wissen, wie es technisch
und ich glaube nicht daran, auch wenn der Österreicher sehr gesund lebt, dass wir ein Volk von Invaliden sind, die ab 45 in sich zusammenbrechen und nicht mehr arbeitsfähig sind.
Ich habe heute schon gleich zwei, aber das ist anders. Also, ja. So, bitte tun wir wieder gesittet diskutieren. Sie sind der Nächste, bitte sehr.
Vorschlag zu Ihren Vorschlägen. Wie kann man die finanzieren? Ich würde sagen, eine Umstellung des Steuersystems. Derzeit ist Arbeit immer am allermeisten besteuert, und dort, wo man nichts dafür tun muss und viel Geld macht, das wird fast nicht besteuert. Das ist, und ich habe jetzt gerade Spiegel Online gesehen, in Holland ist ein Steuerparadies, das hat ca. 12.000 so Scheinfirmen, Briefkastenfirmen, praktisch keine Angestellten, und dort wird das praktisch alles problemlos gewaschen. Mhm. Und dann noch zur Ganztagsschule. Ich glaube, Intelligenz ist nicht vererbbar. Gott sei Dank. Sonst würde der Adel lauter Genies hervorbringen. Ja?
Intelligenz hat er mit der Schulbildung.
wer schwätzt, fliegt raus.
Nicht vererbbar. Beim Adel ist eher das Problem die längste Zeit gewesen mit dem Degenerieren, ne? Weniger mit den Genies.
Darum meine ich, das ist nicht vererbbar und man soll dann dieses Potenzial, das sich da bei uns bietet, das könnte man gerade in der Ganztagsschule besonders gut ausnutzen.
Zu Punkt 1 habe ich in ein paar Sätzen gesagt, dass ich genau dieser Meinung bin. Dass alles, was es an Vermögenszuwachs, an Einkommen ist, mit dem gleichen Betrag besteuert werden muss.
Millionärsteuer,
wenn er Millionen verdient, wird die Million besteuert. Es darf nicht sein, was ich nomina sunt odiosa, was mir ein guter Bekannter und sehr reicher Mensch, der Stiftungen hat, vor einem Jahr einmal, als wir da über das Problem mit Reichensteuern geredet haben, hat er mir angeschmusselt und gesagt, ich habe für meine Stiftung noch nie einen Euro steuern sollen. Also es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, Steuer zu vermeiden. Und die gehören weg und selbstverständlich gehört das Arbeitslose, der Arbeitslose und völlig leistungslose Vermögenszuwachs Erben anständig besteuert. Selbstverständlich.
Kurze Nachfrage.
New Deal, wie es in Amerika war.
Natürlich, ja. Natürlich. War die beste, Amerika hat in den 50er und 60er Jahren die besten Jahrzehnte seiner Geschichte gehabt. Und warum hat es das gehabt? Weil sie die Reichen bis auf 77% besteuert haben. Die haben das ausgehalten, die haben trotzdem noch gut verdient, weil sie einen breitesten Mittelstand gehabt haben, weil der amerikanische Traum, meine Kinder haben es besser und jeder kann was lernen, in diesem Land gelebt hat. Und jetzt haben wir das genaue Gegenteil. Wir haben die Superreichen, 50 reiche Familien finanzieren praktisch den ganzen Wahlkampf der Republikaner und teilweise auch der Demokraten. Die halten sich inzwischen die Politik und haben ein System, wo der Mittelstand erodiert mit allen gesellschaftlichen Problemen dieser Welt. Die besten Zeiten in Amerika waren die mit den höchsten Steuern. Und alle haben es ausgehalten, alle haben sich wohlgefühlt.
Bitte sehr.
Ich möchte nur einmal darauf zurückverweisen, auf die Pensionierungsdiskrepanz, dass bei uns in Österreich viele Leute mit Mitte 50 in Pension gehen. Die Pensionsforscher aber sagen, um alles zu finanzieren, sollten wir bis Ende 60 arbeiten. Und die neoliberalen Manager der Konzerne sagen, ab 35 vergeben wir keine Jobs mehr.
Ja, die Problematik mit dem, also ist ein bisschen übertrieben, ab 35 geben wir keine Jobs mehr, die Problematik besteht, aber sie wird meiner Meinung nach nicht angegangen. Wir sind 10 Jahre mehr in Pension als vor 20 Jahren. 10 Jahre mehr in Pension, das kann sich nicht ausgehen. Da brauche ich kein Versicherungsmathematiker sein, dass ich sagen kann, das wird sich auf Dauer nicht ausgehen. Und daher muss ich was ändern. Und da muss ich auch wieder vernetzt, da muss ich eben dafür sorgen, dass es attraktiv ist, einen Älteren zu beschäftigen. Dann muss ich als Gewerkschaft endlich dafür sorgen, dass die Lohnkurven nicht in Österreich aufs Dreifache des Anfangsgehaltes gehen, sondern wie in skandinavischen Staaten aufs 1,2 bis 1,5, dass der 60-Jährige nicht so teuer ist, dass jeder Betriebswirt und Controller sagt, also wenn ich nicht unbedingt brauche, schicke ich ihn in den Frühbesuch. So wie ich da sitze, gestehe ich Ihnen, dass ich als Herausgeber und Geschäftsführer im Kurier natürlich die 60-Jährigen, die nicht wirkliche Leistungsträger waren, in Frühpensionsgeschichte, weil es mir viermal so viel kostet oder dreimal so viel kostet wie ein Junge.
Wobei, also, sagen wir,
man muss
die Gewerkschaft
Rahmenbedingungen auch verändern, das ist schon logisch.
Es ist über die Jahre schon abgeflacht worden, nicht?
Ist abgeflacht.
Also, war diese, auch die Journalisten haben nachgegeben.
Ja.
Aber nur Sie wollten noch was sagen. Bitte, Sie wollten noch was nachfragen, oder?
Nein.
Mikro, bitte.
Ich wollte dazu nur sagen, man sollte die wenigen Österreicher, die länger arbeiten wollen, auch lassen, weil es geschieht ein enormer Druck auf Mitarbeiter Mitte 50, sie sollen doch endlich sich in die Pension schleichen. Und es gibt aber ein paar, die möchten aber nur weiter tun und die könnten auch weiter tun. Die will man aber nicht.
Ja, ja. Fragen? Bitte. Da hinten gibt es jemanden.
Das Thema ist ja der Unwohlfahrtsstaat.
Mir wird ganz unwohl, schrecklich unwohl, wenn ich das Thema TTIP und CETA höre, was da auf uns zukommt. Davon haben Sie jetzt noch nichts besprochen oder davon gesprochen. Ich glaube, die Mehrheit weiß, was auf uns zukommt. Vor allem die Demokratie ist gefährdet. Das heißt, dadurch wird die Demokratie privatisiert und sind denen ausgeliefert, die diese Konzerne oder die Regeln vorgeben. Ich hätte gerne eine Einschätzung von Ihnen.
Also meine Einschätzung zu TTIP ist, erstens bin ich inhaltlich dagegen, aus vielen Gründen. Und zweitens lehrt mich das die Erfahrung, dass seit 25 oder 30 Jahren nichts von dem, was aus Amerika zu uns gekommen ist und von uns übernommen wurde, zu unserem Guten gewesen wäre, sondern alles zu unserem Guten. Indem wir zum Beispiel TTIP nicht unterschreiben. Indem wir unsere Regierungen dazu zwingen, dass sie diesen Dreck, mit dem weiteres Unheil über unsere europäischen Gesellschaften und Arbeitsgesellschaften und unser Wirtschaftssystem kommt, nicht unterschreiben.
Schau, bitte, wir tun schön aufzeigen. Dann kriegen wir ein Mikrofon und dann können wir die Fragen stellen. Wer mag? Ich muss ein wenig streng sein heute mit euch. Zu viel durcheinander. Also geht's ja zu wie in der Schule. Bitte. Da kommen Sie dran.
Diese Aufforderung des Nicht-Unterschreibens, das kann ja wiederum nur über den Journalismus kommen, weil die Politik macht ja das nicht. Und dann ist eben
mehr oder weniger. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, es gibt in zahlreichen europäischen Ländern, nur nicht bei uns, Massendemonstrationen gegen TTIP. Da gehen die Bürger auf die Straße, das ist das, was ich vorher mit Zivilgesellschaft gehört habe, wo Sie zu Recht sagen, wo ist sie denn?
Bitte.
Da gehen sie zu 10.000 auf die Straße und machen der Politik klar, wir wollen das nicht. Das kann man nicht, man kann nicht alles an die Journalisten und die Politiker und wir sitzen in der Loge. Selber aufstehen.
Das Thema Bildungspolitik, das ist ja auch immer dieses Wort, aber greifen wird das erst einmal in 10, 15 Jahre und bis dorthin muss ja auch eine Überbrückung geschehen. Und ich denke, Dinge, wie es jetzt in Polen passieren, dass dort eigentlich dann das eher zu einer Diktatur kommt, weil Verfassungen verändert werden, genauso wie in Ungarn. Das ist schon ein sehr heißes Eisen, was eigentlich, glaube ich, auf ganz Europa abfährt.
Also jetzt wird der Themenkreis wird jetzt breit, aber ich bin ja noch dabei. Bildung erstens. Wer sagt, dass das 10 Jahre dauern muss? Man nehme 4 oder 6 Milliarden Euro, die wir für verrückte Tunnelprojekte wie Brenner und Koramtul ausgeben, stellen diese Bauten ein und nehmen 3 Milliarden davon in die Hand und machen ein tolles Bauprogramm und Engagementprogramm für Ganztagsschulen und haben einmal Wien flächendeckend und weitere 5 oder 6 zentrale Stellen, wo diese Probleme sind, mit Ganztagsschulen versorgt. Wer sagt, dass das 10 Jahre brauchen muss? Überhaupt nicht. Okay. Wenn man es will, danke. Geht es schnell. Es geht ums Wollen.
Okay.
Ja. Ja, die Leute brauchen, die Jungen brauchen.
Bitte, wir nicht durcheinander reden.
Wie
bitte.
Gesagt, jetzt Jahr um Jahr, jedes Jahr, wo wir nichts tun, kommt wieder ein Jahrgang mit 20.
Genau, wer was sagen will, bitte fürs Mikro aufzeigen, die Dame da hinten ist dran. Bitte.
Ja, ich schließe jetzt an der jungen Generation an. Was raten Sie der jungen Generation? Weil die junge Generation, die jetzt ins Berufsleben einsteigt, das wird die sein, über der das ganze System dann zusammenbrechen wird. Vor kurzem hat mal wer gesagt, in Österreich muss man ein gewisses Alter haben, um gehört zu werden, um Erfolg zu haben. Was raten Sie den jungen Leuten?
Das sagen mir meine Enkelkinder auch. Es gibt verschiedene Antworten darauf. Einer meiner Kinder ist ins Ausland gegangen. Er hat sein Studium gemacht, hat im Ausland noch fertig studiert und hat gesagt, das ist mir zu eng hier. Dieser Ständestaat, diese Parteipolitisierung, die mag ich nicht. Andere sind mit Begeisterung da und machen Karriere an der Hochschule. Was rate ich meiner 21-jährigen Enkelin? Lern so viel du kannst. Schau, dass du zwischendurch ins Ausland kommst. Lern nicht nur Fachidiotie, sondern lerne Leben, Denken, Offenheit, Und dann verlasst ihr auf dich selber und dann traut ihr was. Ihr wachst in eine, pardon, wenn ich ihr sage, aber sie erinnern mich auch aussehensmäßig an meine sehr hübsche Enkelin.
Ich hab mir ja
als sie und meine Enkelin wachsen in eine Zukunft hinein, die wirklich beschissen ist. Die für wenige ganz tolle Chancen bietet und für sehr viele ganz miese Chancen bietet.
So ist es. Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, wenn man das alles macht, wenn man ins Ausland geht, wenn man studiert, wenn man Praktika macht und dann aber in Österreich Fuß fassen möchte, man bekommt schwer eine Chance. Ja. Und das ist das Problem, dass man sich nicht auf die Jungen konzentriert, die dann genau das ernten werden, was heute gesät wird. Und da steht man an.
Absolut.
Also wenn da nichts gemacht wird.
Absolut. Wir haben eine Gesellschaft, die oder auch eine Politik, die sehr viel, gehen Sie mir da bitte jetzt nicht gleich aus dem Iglo, sehr viel in die Vergangenheit, sprich in die Pensionen, Gesundheit und investiert. Und die nicht bereit ist, das habe ich ja versucht auch anzutreten, die nicht bereit ist, ausreichend oder zusätzliche Mittel, zusätzliches Personal, zusätzliches Engagement für die Chancen ihrer Generation zu bringen. Da, die Politik hängt schief. Und sie hängt deswegen schief, unter anderem, durch die Kette, ich orientiere mich an Wahlen, ich will wieder gewählt werden, wer wählt? Und wählen da die pardon, meine Generation, die Pensionisten, man sieht es mir fast nicht an, meine Generation, man sieht es niemanden an, meine Generation und ein bisschen drunter und ein paar Parteifunktionäre und die Jungen und die Mittleren und die weniger Interessierten wählen gar nicht mehr. Das heißt, der Politiker, der klassische Politiker stürzt sich auf seine verlässliche Wählerklientel und zu der gehören sie nicht. Das ist ihr Pech.
Okay.
Ihr meine ich, Ihre Generation.
Danke. So, da sage ich gleich prophylaktisch, kein Co-Referat. Eine Frage bitte, die Zeit läuft und wir haben noch mehrere Fragen.
Ja gut, mit dem Co-Referat tue ich mir jetzt schwer, weil ich antworten wollte auf den Vorwurf fast schon von Herrn Rabl, dass die Zivilgesellschaft sich bei TTIP nicht ausreichend artikuliert. Ich bin von der Initiativplattform TTIP Stoppen in Oberösterreich. Wir haben doch schon einige Demonstrationen gemacht, die letzte mit über 3000 Demonstranten. Nicht nur in Linz gibt es Demonstrationen, auch in Wien und in Berlin. Die letzte Demonstration in Berlin hat 250.000 Menschen auf die Straße gebracht. Die größte Demonstration seit den Friedensmärschen.
Wie groß war die größte österreichische?
In Österreich war es leider nicht, tut mir leid.
3.000, glaube ich, ne?
Ja. Nein, die TTIP-Demonstration in Wien war Minimum 20.000.
Okay, also, da streiten wir uns aber jetzt nicht herum, ja. Das ist jetzt wirklich ein Randthema, bitte.
Ich möchte kurz noch zurückkommen, da immerhin zwei Journalisten da vorne sitzen. Die Nachrichten zum Beispiel sind automatisch pro TTIP, weil die Krone gegen TTIP ist. Zumindest wäre mir noch kein ernsthaft kritischer Artikel in den Nachrichten aufgefallen. Auch in den meisten anderen Zeitungen liest man kaum etwas darüber. Wenn ich mir die Berichterstattung zur Demonstration, wie gesagt, die größte Demonstration seit 40 Jahren in Berlin.
Jetzt ist genug, wir haben es mitgekriegt. Der Standard hat heute eine ganze Seite Diskussion drinnen. Die österreichischen Nachrichten haben auch eine Geschichte drinnen, die nicht nur positiv ist, sondern durchaus kritische Dinge drinnen hat. Bitte nachzulesen. Schauen Sie sich's im Archiv an www.nachrichten.at. Ja, ganz kurz. Okay. Das war der Punkt.
Welche Aufmerksamkeit bekommen ein paar tausend Idioten von Pegida, die auf die Straße gehen, und wie viel mediale Berichterstattung hatten 250.000 Demonstranten in Berlin?
Okay, gut. Danke. Geht ja. So.
Ja.
Sagen wir noch was. Ich hab's gesagt, ne? Okay, bitte. Da auch ganz kurz, bitte.
Ja, ganz kurz. Also, ich hatte ja eben schon mal gesagt, die Jugend können wir, also der Kali Gibran hat einfach gesagt, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder. Also die werden das selber herausfinden. Und es gibt ja zum Beispiel so Leute wie Gehirnforscher heute, Gerald Hüther, der macht ja schon Vorschläge, die weit über das hinausgehen, was wir hier diskutieren. Aber ich möchte noch einen Satz bringen von dem Rainer Maria Rilke. Der Rainer Maria Rilke ging immer mit seiner Freundin bei einer Bettlerin vorbei. Sie gab ihm immer Geld und er gab ihr nichts. Irgendwann sagt sie, warum gibst du dem eigentlich nichts? Dann ging er hin und holte eine Rose und schenkte ihr eine Rose. Sie küsste ihm die Hand und kam eine Woche nicht. Und dann fragte die Freundin, ja, warum kommt denn die Bettlerin nicht? Ja, sagt er, die hat von der Rose gelebt. Also wir sollten mal auf eine andere Ebene kommen, wie auf die Geldebene. Weil was uns zusammenhält, ist nicht das Geld hier.
Danke. Okay, danke. Hin zu den Blumen. Blumenkinder war ja auch mal ein Entwurf, ne?
Rosen für Mindestrentnerinnen, ja.
Gut. Ja, da, zwei Fragen haben wir noch, bitte. Und dann machen wir Schluss.
Ich möchte jetzt noch zur Dame von vorhin einen Kommentar abgeben. Ich finde, wir sind so dermaßen gefangen in diesem in diesem neoliberalen System, also nämlich wenn man an die Unis schaut, also auch die Professoren, Professorinnen, also die haben alle diese Wirtschaftswissenschaften, die von diesem neoliberalen System geprägt sind. Und ich frage mich, wie kann man dieses System brechen, nämlich das sind genau die Berater in Yale University und weiß ich, die dann auch die Politiker und die Wirtschaft einfach beraten und damit auch immer wieder das System perpetuieren. Und wenn die Dame jetzt sagt, was kann man als junger Mensch tun, wenn man irgendwie eine Bildung hat und genau in diesem System das gelehrt bekommt. Also was kann man da tatsächlich tun, wenn man sagt, ja, ich will Erfolg haben, dann muss man ins Ausland gehen, man muss die Praktika machen und. Und man geht genau in dieses System hinein und funktioniert genau auf dieser Ebene. Und ich glaube, das ist eines dieser Probleme. Also was kann man da einfach tun, um das in diesen Bildungsprozess einmal aufzubrechen? Danke.
Also erstens habe ich ein möglicherweise idealisiertes Bild von Studenten und Studentinnen und gehe davon aus, dass der spätestens ab dem dritten Semester sich zusätzliche eigene Lektüre sucht oder die und nicht nur den neoliberalen Professor an den Lippen hängt. Würde ich erwarten. Zumindest ohne Nostalgie, so ähnlich habe ich meine unvollendeten Studien betrieben. Bitte was?
So haben es wir gemacht, aber es funktioniert heute nicht mehr,
weil
wir so schnell sein müssen.
Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das Zweite ist, man muss ja nicht in das neoliberale System einsteigen. Aber man kann auch in das neoliberale System einsteigen, um es zu verhindern, wenn man drinnen ist. Das ist der Zugang, den ich hätte, wenn ich so jung wäre wie die Dame da drin.
Man kann schwer ein System von außen verändern, oder? Von innen ist es veränderbar, ja. Oder? Okay, gut. Eine Frage haben wir noch und dann müssen wir leider Schluss machen. Bitte sehr.
Wir können das von dem Reformstau ja schon nicht mehr hören, weil seit vielen, vielen Jahren wird immer vom Reformstau gesprochen, die Medien berichten darüber und so weiter. Und jeder weiß auch, dass das daran liegt, dass die beiden ehemaligen Großparteien sozusagen sich gegenseitig blockieren. Herr Rabl, was halten Sie davon oder was würden Sie prognostizieren, wenn bei der nächsten Wahl die beiden die 50% nicht erreichen? Wird sich dann was verbessern?
Am Schluss also, noch eine Prognose.
Also ich sag's so. Sehr vieles ist besser, wenn die zwei nicht so weitermachen. Als Chance zumindest. Sehr viel. Nicht alles. Würde nicht alle, ohne mich jetzt da parteipolitisch zu exponieren. Ich würde mir nicht alle Alternativen wünschen, die es dazu gibt. Aber es gibt Alternativen und ich glaube, die sind sicher besser als der jetzige Zustand. Ich halte die beiden Großparteien inzwischen für nicht mehr reformierbar. Ich glaube und rechne damit, dass wir in italienische Verhältnisse kommen, nämlich im positiven Sinn italienische Verhältnisse, dass diese zwei verkrachten alten Parteien einfach implodieren, früher oder später. Bei der SPÖ erlebt man es ja gerade, glaube ich, da in der
Gegend. In Oberösterreich. Ja.
Und in anderen Bundesländern auch. Und das aus diesem zusammengebrochenen Ständestaatssystem, das zu guten Teilen diese beiden Parteien prägt und dass sie tragen, was Neues kommt, was in Ansätzen zumindest in der italienischen Demokratie gelungen ist.
So viel zur Vorausschau, Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank, Peter Rabel.
Danke.
schenken Sie mir noch ganz kurz Aufmerksamkeit. Wie in der Kirche gibt es nur die Mitteilungen, die müssen Sie sich jetzt noch anhören, bevor ich Sie mit dem Friedensgruß an die Bar schicke. Es gibt Kepler Salon am 23. Jänner, das ist der Samstag, 10.30 Uhr, eine Präsentation eines zeitgenössischen Solo-Musikstücks aus der Feder von Michael Hatzoth. Es spielt ein spanischer Gitarrist. Wenn Sie Zeit haben, hören Sie sich das an. Am Montag, 25. Jänner 1930, wie gehabt, eine Geschichte von mit Martin Wassermeier als Historiker und Politwissenschaftler. Es geht um das Thema mit Scheckbuch und Granatwerfer, Bindestrich, Realitäten und Widersprüche in Europas Beziehung zu Afrika. Das Programm liegt dort, der Büchertisch ist da hinten, die Bar ist ganz hinten und die Freunde des Kepler Salons sind auch da hinten. Buch kaufen, Bierplattel kaufen, spenden, lieb sein und schönen Abend noch. Danke sehr. Thank you.